Ja, haben wir eben gesungen, O lasset uns anbeten. Und genau das will ich tun zu Beginn. Himmlischer Vater, Herr Jesus Christus, wir sind hier, um dein Wort zu hören. Und ich bin hier, um dich zu verkündigen. Bitte tu meinen Mund auf, bitte tu alle Herzen auf. Wir wollen alle gefüllt und gesegnet in die Woche gehen. Amen. Ich habe uns ein Thema rausgesucht, das auch biblisch in die Zeit nach Weihnachten passt. Was war denn da drin? Nach Weihnachten, nach der Geburt kamen die Hirten, dann kamen die Weisen aus dem Morgenland und die anderen, die habe ich jetzt hier heute. Ich habe die Überschrift genommen, er kam, sah und pries den Herrn. Und bei dem ganzen Erarbeiten des Textes fiel mir auf, dass es immer eine Verbindung gibt vom, jetzt sage ich mal, Alten zum Neuen Testament. Eine Verbindung, die bei mir einfach wie gefaltete Hände zum Gebet funktionieren. Immer wieder werde ich, wenn ich das Neue Testament lese und darüber nachdenke, auf das Alte verwiesen. Und wenn ich in dem Alten lese und bestimmte Stellen, das spiegelt sich doch im Neuen wieder. Aber ich persönlich bin immer nicht so ganz mit den Begriffen Altes und Neues Testament einverstanden. Ich will das mal ein bisschen öffentlich sagen, denn es werden ja auch welche von den Tonträgern oder aus dem Internet hören. Ich persönlich bin immer gerne für mich in Gedanken am Ersten und am Zweiten Testament. Denn wenn ich was über das Alte Testament sage, dann denken vielleicht viele, ach, das alle kann weg, das braucht man nicht. Wir haben ja das Neue und wir wollen immer nach vorne schauen. Nein, hier ist ein geistlicher Zusammenhang zwischen dem Alten und dem Neuen, zwischen dem Ersten und dem Zweiten, aber ich werde die Begriffe Altes und Neues Testament hier weiterverwenden. Deswegen bin ich eben auch in das Alte Testament geführt worden. Der Prophet Amos, ein ganz kleiner Prophet, von dem man gar nicht so viel weiß, und er hat einen Vers aufgeschrieben, den ich gleich zu Anfang stellen will, denn so spricht der Herr zum Hause Israel, suchet mich, so werdet ihr leben. Und wo das Wort Herr steht, da steht ja das Tetragramm Gottes, Jahwe oder Yahweh oder ich persönlich würde lieber Jehova lesen. Aber keine Angst, ich gehöre nicht zu den Zeugen Jehovas. Aber übersetzt heißt das, was dort steht, das Tetragramm, nicht Herr, sondern Ich bin. Denn so spricht der Ich bin zum Hause Israel, also zu den ganzen Israelis, zu allen zieht er mit ein. Sucht mich, so werdet ihr leben. Warum hat er das gemacht? Die sind damals schon in den Tempel, nun weiß ich nicht genau, wann, zu welchem Jahrhundert Amos lebte, oder in die Stiftshütte gegangen und das Ritualverhalten. Das, was wir auch an der Klagemauer sehen, wo sich die Stirn platt drücken, nicht nach Bethel gehen, geht es weiter. Geht nicht nach Bethel. Bethel heißt Bet und El. Also Bet ist Haus und El ist die Abkürzung für Elohim, Gott. Sucht nicht das Haus Gottes. Sucht mich nicht in irgendeinem Stall. Sucht mich nicht in irgendeinem Haus. Kommt zu mir. Werdet Personen bezogen zu mir. Das ist das, was Amos hier von Gott, dem Herrn, aufschreibt. Aber ist noch nicht genug damit. Hiob auch. Mann, der war gebeutelt. Der Hiob war gebeutelt. Boah. Erst reißt ihm die ganzen Kinder weg und er hat für seine Kinder gebetet und geopfert und hat den Herrn angefleht. Nix da. Alle weg. Und dann fällt er in Depressionen. Und dann wird er krank und dann isst er nicht richtig. Und seine Frau sagt irgendwann zu ihm, sage Gott ab und stirb. Und das kriegen seine Freunde mit und die kommen hin. Und was machen sie? Die sitzen eine ganze Woche mit ihm auf dem Misthaufen und dösen. Keiner kriegt ein Wort raus, weil sie völlig fertig sind. Den kennen die nicht so. Und dann reden sie ihn auf die Moral ein. Und Mensch, wenn es dir so dreckig geht, Hiob, dann musst du doch irgendwo Schuld vor Gott haben. Dann hast du was gemacht. Versuch doch mal in dich zu gehen. Und dann sagt er, aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Damit ist es ja noch nicht fertig. Er geht weiter. Und als der letzte wird er über dem Staub sich erheben. Das ist für mich ein ganz wichtiger Nachsatz. Erstmal, sein Erlöser lebt, das hat er gespürt. Er ist ja erlöst. Und dann sagt er noch etwas dazu. Der Letzte aus dem Staub. Und Staub erinnert mich immer wieder an so eine Beerdigung. Asche zu Asche, Staub zu Staub, Erde zu Erde. Es geht also um seinen eigenen Staub, den Hiob erkennt, wenn er eines Tages von dieser Welt genommen ist, wird sich sein Erlöser über seinen Staub erheben. Und das macht er auch über euren Staub. Deswegen, er ist nämlich der Erlöser für alle, die in seinem Namen dann zu Staub geworden sind, aber nicht bleiben dort. Das ist ein so wichtiger Nachsatz. So, und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Erlöser. Ist hier gemeint Gott als Anwalt, der sich zu meiner Verteidigung, also Hiobs, und Erlösung erhebt. Verteidigung, da muss also jemand vor Gericht gestellt werden und angeklagt werden. Da ist also jemand, der mich beobachtet, der mein Fehlverhalten anscheißt. Der also hingeht und sagt, du, ich weiß was von dem. Und dann kommt der Erlöser als Anwalt und sagt, schweig, du hast kein Recht zur Anklage. Das jetzt dazu. Und nun gehen wir in den Text, den ich schon gelesen habe. Es steht im Lukas-Evangelium und ich fange schon bei dem Vers 21 an und es geht bis 33. Da sind nämlich Rituale drin und die wollen wir uns mal genauer anschauen. Lukas 2, Vers 21. Und als 8 Tage um waren und man das Kind beschneiden musste, gab man ihm den Namen Jesus, wie er genannt worden war von dem Engel, ehe er im Mutterleib empfangen war. Diese Vorhersage, Maria, du wirst schwanger werden und du sollst ihm den Namen Jesus geben, das war in Nazareth. Und dann hat sie in Bethlehem entbunden. Und 8 Tage waren um, am 8. Tag beschneidet man die Jungs und gibt ihnen den Namen. Und das war hier gehorsam. Maria und Josef waren gehorsam. Den Namen Jeschua haben sie ihm gegeben, Jesus, lateinisch. Und das ist der Vortext und jetzt kommen wir dazu. Und sie brachten ihn nach Jerusalem. Und die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz des Mose waren um. Da erst, was sind denn die Tage der Reinigung? Und da habe ich mir das mosaische Gesetz mal rausgehauen. 3. Buch Mose 12, Vers 1. Und der Herr redete mit Mose und sprach, rede mit den Israeliten und sprich, wenn eine Frau empfängt und einen Knaben gebiert, so soll sie 7 Tage unrein sein, wie wenn sie ihre Tage hat. Und am 8. Tag soll man ihn beschneiden. Und sie soll daheim bleiben 33 Tage im Blut ihrer Reinigung. Kein Heiliges soll sie anrühren und zum Heiligtum soll sie nicht kommen, bis die Tage ihrer Reinigung um sind. 3. Buch Mose, das hat er noch auf dem Sinai, ich sag mal jetzt Irrweg, geschrieben. Die sind ja da 40 Jahre rumgedabbert. Da war noch nichts mit Tempel, aber da hatten sie die Stiftshütte und die Bundeslade und das war das Heiligtum. Und da sollte also eine Frau 40 Tage, nachdem sie entbunden hatte, nicht hinkommen. Sie sollte erst rein werden. Das hat sicherlich auch was mit Infektionsgefahr zu tun. Sie sollte sich nicht mit irgendwas noch infizieren. Gott wollte, dass das Kind überlebt und dass auch die Mutter gesund ist und das Kind gesund stillen kann. Da war also mehr als nur der Gedanke da drinne und Gehorsam. Und sie haben das gemacht. 40 Tage ist die Frau unrein, egal ob sie viel früher fertig ist mit dem ganzen Regenerieren ihres Körpers oder nicht. Die Zeit ist von Gott festgelegt. Die Zahl 40 hat im Judentum eine große Bedeutung. Jetzt geht's weiter im Lukas-Evangelium. Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz des Mose um waren, brachten sie ihn nach Jerusalem, um ihn dem Herrn darzustellen, wie geschrieben steht im Gesetz des Herrn. Alles Männliche, das zuerst im Mutterschoß durchbricht, soll dem Herrn geheiligt heißen. Und um das Opfer darzubringen, wie es gesagt ist im Gesetz des Herrn, ein paar Turteltauben oder 2 junge Tauben. Und das ging je nachdem, ich sag mal, wie wohlhabend die Eltern des Kindes waren. Waren sie wohlhabend, haben sie einen erwachsenen Stier geopfert, ging das so ins Mittelmaß hinein, war es so ein einjähriges Böcklein. Und wie hier, dann Turteltauben. Aber das Kind muss mit Blut ausgelöst werden bei Gott. Es soll dem Herrn geheiligt werden. Wann denn? Die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz des Mose. Habt ihr noch die Zahl im Kopf? 40. 40 Tage, am 40. Tag, nachdem das Leben des Knaben begonnen hat, wird er in den Tempel zum Herrn gebracht. Die 40 Tage haben wir nochmal. Ostersonntag wird der Herr das zweite Mal zum Leben. Und 40 Tage später ist er wieder unterwegs zum Herrn. Himmelfahrt. Dort kommt das zweite Mal 40 Tage vor. Und da habe ich das Gesetz mal rausgesucht, worum es geht. Und ich sage mal, die Israelis sind ja in ihrer Gesetzesfindung, nicht Erfindung, in ihrer Gesetzesfindung Weltmeister. Die haben die Tora, also die fünf Bücher Mose, durchgeforscht von vorn bis hinten. Wir als weltweite Christenheit, wozu wir gehören, kennen die 10 Gebote. Und das ist schon schwierig genug. Die haben sich aber richtig filigran auf den Weg gemacht. Dann haben insgesamt 613 Gesetze aus den 5 Büchern Mose filetiert und davon 365 Verbote. Du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht, du darfst nicht. Unter anderem eben auch, was wir in den 10 Geboten kennen. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht falsche Aussagen machen. Das ist auch, aber die haben noch viel mehr da drin. Ach, das kann ja keiner halten, mal ehrlich. Und dann haben sie aber 248 Gebote. Du sollst, du sollst, du sollst, du musst. Und da ist das Gebot das 80. und steht im 4. Buch Mose, Kapitel 18, Vers 15. Und dort heißt es, alles, was zuerst den Mutterschoß durchbricht, bei allem Fleisch, es sei Mensch oder Vieh, das sie dem Herrn bringen, soll dir gehören. Doch sollst du die Erstgeburt eines Menschen auslösen lassen und die Erstgeburt eines unreinen Viehs sollst du auch auslösen lassen. Das habe ich mal so klein geschrieben. Es geht ja hier um den Jesus, um den Menschen. Die Erstgeburt eines Menschen sollst du auslösen lassen. Du, Mann und Frau, kannst das nicht. Du brauchst dafür einen Mittler. Du brauchst dafür, ja, wer war das denn im Tempel? Ein Priester. Du brauchst dafür eine Amtsperson von Gott, des Gnaden. Die Erstgeburt eines Menschen sollst du auslösen lassen. Also beim zweiten Sohn ist das nicht mehr, kann man, aber ist nicht die Vorschrift Gottes. Wie ist das denn die Erstgeburt eines unreinen Viehs? Hä, muss man das? Steht da. Ein unreines Vieh ist zum Beispiel ein Esel und ein Pferd. Jesus reitet auf einer Eselin. Und Pferd und Esel werden gebraucht zur Bewirtschaftung von Feldern oder zum Transport. Pferde werden natürlich auch gebraucht, wenn man, ich sag mal, in den Kampf zieht. Deswegen auch die unreinen Tiere. Und falls ihr euch die Frage stellt, was ist denn mit den reinen Tieren, werden die nicht ausgelöst? Nee. Die werden zum Auslösen genommen. Denn wir wissen ja, wie das war in Ägypten, als die 10. Plage ankam, da sagte Gott, nehmt ein einjähriges Tier, ein Böckchen, ein männliches, von den Schafen, von den Ziegen. Und da war das dann schon das Opfertier. Und dann ging es ja weiter mit der Anweisung, esst es auf an dem einen Tag. Und was ihr nicht essen könnt, verbrennt. Und das ist dann das Opfer, das Brandopfer, das jahrtausende lang die Israelis machten. Daraus ist das Brandopfer entstanden, nur als Exkurs, als Abweichung. Jetzt kommen wir wieder zurück in den Tempelbereich. Und siehe, ein Mann war in Jerusalem mit Namen Simeon. Und dieser Mann war fromm und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war mit ihm. Und ihm war ein Wort zuteil geworden von dem Heiligen Geist, er solle den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und er kam auf Anregen des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es Brauch ist nach dem Gesetz, da nahm er ihn auf seine Arme. So, da gehen wir mal durch den Text. Da war also ein Mann in Jerusalem mit Namen Simeon, das heißt Erhörung. Also da muss ja irgendwas Gebetteltes gewesen sein und irgendwo etwas erhört worden sein. Denn man hat ja Namen den Kindern nicht ganz zufällig gegeben. Es war damals üblich und Sitte, dass der Name ein Programm war. Also Erhörung hieß der Mann. Und dieser Mann war zwei Sachen. Er war fromm und gottesfürchtig. Was ist der Unterschied? Da gibt es eine Steigerung. Fromm ist meinetwegen, wenn ich in guter Kluft ins Büro gehe. Gott lobe und preise und zu Hause Ehebruch begehe, weil meine Frau ist weg und ich hole die andere ins Bett. Das ist nach außen hin. Fromm ist für mich, ganz platt gesagt, das Darstellen nach außen. Und dann steht da auch noch das Wort und gottesfürchtig. Also der hat auch das getan, was er geglaubt hat. Und zwar Gott geglaubt. Das ist eine Steigerungsform, wo wir davon ausgehen können, der lebte das im Innern, was er im Äußeren darstellte. Und dann steht dreimal, dass der Heilige Geist, Gottes Geist mit ihm war. Der muss ihn also richtig, ich sag mal, getrieben, gedrängt haben. Geh, geh, mach. Und er werde nicht den Tod sehen, denn er habe zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und bei Christus steht ja im Hebräischen das Wort Messias. Und der ist ja mehr als 1000 Jahre vorhergesagt worden. Immer wieder gibt es Umschreibungen oder Direkthinweise auf den Messias. Wir wissen von Jesaja her und von anderen auch noch. Und sehr versteckt. Nee, die Stelle habe ich jetzt nicht im Kopf, ich weiß, da müsste das suchen, ist nicht wichtig. Und als sie das Kind Jesus in den Tempel brachten, mit ihm zu tun, wie es braucht ist nach dem Gesetz, da nahm er ihn auf seine Arme. War denn den ganzen Tag über nur Maria und Josef alleine im Tempel mit dem Kind? Ich denke mir, wir hören dazu, dass sie nach Jerusalem gingen. Also wohnten sie wo? In Bethlehem. Nehme ich mal an, ich gehe davon aus, dass sie noch da waren, dass sie die Tage der Reinigung der Maria abgewartet haben, sind dort in aller Ruhe verblieben und haben dann den Weg, die Alia zum Tempel gemacht. Und Simeon, der wartete und dann ging er auf die beiden drauf zu. Und ich kann mir vorstellen, dass aus dem Umland und der Stadt Jerusalem selbst, ich sag mal, täglich genauso viele Kinder geboren wurden wie heute in Hanau. Denn Geburtenrate war damals überlebenswichtig. Es gab keine Rente. Das waren die Kinder. Und so kam dieser Simeon auf Anregen des Geistes, heißt es. Also Gott selber hat ihn motiviert. Vielleicht hatte der so eine unruhige Schlafnacht wie ich seit 5. Vielleicht war er da auch, hat er gesagt, jetzt ziehe ich mich an, jetzt gehe ich los, irgendwas muss heute sein. Komm. Und dann sieht er sie. Woher hat er sie denn erkannt, dass da was anders ist? Ja, haben die ihr Kind in eine Israelfahne eingewickelt? Oder was war? Nix da. Der Geist Gottes hat ihm gezeigt, die sind es, da musst du hingehen, der ist es. Der ist es. Und dann nahm er ihn auf seine Arme und die Maria hat ihn sich, ich sag mal, wegnehmen lassen. Die hat gespürt, da ist was mit dem alten Herrn. Da geht was rüber. Da kriege ich eine Gänsehaut und der alte Simeon kriegt sie auch. Und dann nimmt er dieses neue Leben. Das nimmt er dann auf seine Arme, lobte Gott und sprach: Herr, wieder. Ich bin. Nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast. denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, den du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zu erleuchten die Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Wollte ich euch was sagen? Das ist Lobpreis. Das ist nicht bloß geschriebener Text. Das ist rausgequollen aus dem Simeon. Herr, also erstmal die Anrede Gottes. Nun lässt du deinen Diener. Aber ich habe nichts gefunden von Simeon in anderen Evangelien. Er betitelt sich selbst als Diener. Vielleicht war er in irgendeinem abgelegenen Ort in einer Synagoge und hat dort Synagogendiener gemacht. Hat nach dem Gottesdienst den Toraschrein zugeschlossen, die Fenster zugemacht, die Heizung runtergedreht, den Müll rausgebracht. Wissen wir nicht. Aber er hat Gott gedient. Und das, diese niedrigen Dinge sind auch Gott dienen. Das sollen wir nicht unterschätzen. Nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren. Dieses in Frieden, in oder im, ist dasselbe Wort. Jetzt mache ich mal Kopfkino mit euch. Da steht der Frieden und der hakt mich unter und dann gehen wir beide Step by Step. Ah ja, dann ist der Frieden mit mir. Das ist doch schon mal in Ordnung. Aber wenn ich im Frieden bin, dann ist der um mich herum. Dann kann kein Unfriede auf mich eindringen. Dann bin ich geborgen, oben, unten, rechts, links, vorne, hinten. Und so sind auch die irischen Wander- oder Reisesegen oft aufgebaut. Das kommt möglicherweise, weil sie nachgedacht haben über das in oder im Frieden. Das finde ich so beispielhaft hier jetzt. Im Frieden. Und dann kommt das Wort fahren. Ja, wie muss der sich beeilen? Am Tempelausgang kommt dort der Schichtbus oder kommt dort die Deutsche Bahn? Die kommt verspätet. Da braucht er sich nicht beeilen. Aber er redet von fahren, weil dann geht alles sehr schnell. Schneller als ein Wanderer mit Stock gehen kann. Wir wissen nicht, ob er da eine Anspielung macht, dass er noch am selben Tag heimgehen kann, heimgeholt wird, ob er stirbt an dem Tag. Wissen wir nicht, wird nicht berichtet. Aber er weiß, dass er in Frieden fahren. Seinen Weg wird mit ihm gegangen. Er braucht ihn nicht gehen. Er wird gefahren. Das ist eine Eigenschaft, die er hier erkennt. Wie du Gott gesagt hast. Denn meine Augen, also die des Simeon, haben deinen Heiland gesehen. Luther hat sehr poetisch das Wort Heiland dort reingesetzt. Ich weiß nicht, ob andere Übersetzer dort etwas anderes nehmen. Ich bleibe dabei. Weil dort steht Soterion. Und das heißt Rettung. Soterios wäre der Retter. Soterion ist die Rettung. Also Simeon hat die Rettung schon gesehen. Nun stellt euch mal vor, auf die Titanic geht einer rauf und beim Einsteigen sagt es zum Captain: Ich habe schon die Rettung gesehen mit den Booten. Du nicht an Bord. Wir wollen ja ankommen. Die Rettung hat er gesehen. Etwas Abgeschlossenes, etwas Fertiges, etwas Vollendetes kommt hierbei raus. Die Rettung, die du oder den du bereitet hast vor allen Völkern, also auch vor uns, er hat das schon gesehen, mit den Weltvölkern, nicht nur mit den Israelis. Er hat begriffen, dass dieses kleine Kind die Rettung aller Weltvölker ist. Ein Licht zu erleuchten die Heiden. Und zum Preis deines Volkes Israel. Alle Völker. Und darin liegt auch drinne das verborgen, was Paulus so indirekt anschreibt. Die Vollzahl der Heiden muss erfüllt werden. Und darum lasst uns beten und auch den Nächsten immer wieder darauf hinweisen, ansprechen, liebevolle Tipps geben, sage ich mal ganz einfach. Alle Heiden. Und dann zum Preis deines Volkes Israel. Boah, er weiß genau, was Gott mit dem Volk Israel im Sinn hat. Und das ist das Wichtige. Und jetzt kommt etwas, und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was zu ihnen gesagt wurde. Das ist klar, da würde ich mich auch wundern. Wenn ich mit meiner Frau und frisch geborenes Kind aus dem Krankenhaus komme und da vorne bremst mich jemand aus, stoppt, macht Anbetung, macht Lobpreis, da bin ich dann auch baff und wunder mich. Und Simeon segnete sie. Der hat sie also nicht einfach dann weggehen lassen. Nix ohne Segen. Deswegen werden auch wir heute einen Segen empfangen dürfen vom Allerhöchsten. Und es war eine Prophetin Hanna, eine Tochter Phanuels vom Stamm Asser, die war hochbetagt. Sie hatte 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt, nachdem sie geheiratet hatte, und war nun eine Witwe an die 84 Jahre. Die wich nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Die trat auch hinzu zu derselben Stunde und pries Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Hier wird also eine Frau mit einbezogen, wobei dann auch immer wieder gesagt wird, die Frau schweige in der Gemeinde. Hier ist sie im Tempel und hier kommt sie dazu und wird in das Heil Gottes mit einbezogen. Die war hochbetagt und die hatte 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt, nachdem sie geheiratet hatte. Also die hat Nägel mit Köpfe gemacht. Es gab damals noch keine Nägel mit Köpfe, denke ich mal. Aber die hat sie gemacht. Ja, wir heiraten. Und was früher üblich war, ohne Standesamt, ohne Urkunde, das hat sie gemacht. Unter einem Laubdach mit einem Priester oder mit einem Rabbi haben sie sich das Ja-Wort gegeben, der hat den Segen gesprochen und sie waren mit Freunden, Bekannten, Eltern, wen auch immer sie dort hatten und geladen waren, hin und haben dieses geistliche Ritual gemeinsam mit dem Priester, sage ich jetzt mal, gemacht. Und da war sie ja gar nicht lange verheiratet, 7 Jahre. Und dann ist der Mann gestorben. Und es steht da, sie diente Gott mit Beten und Fasten Tag und Nacht. Aber steht nicht da, dass sie gebettelt hat im Tempel. Davon gehe ich aus, das weiß ich nicht, aber ich gehe davon aus, dass in den 7 Jahren Ehe Kinder entstanden sind, die sie jetzt versorgt haben. Sonst würde da stehen und sie bettelte am Eingang. Steht nicht. Sie betete, sie pries Gott, sie hat Gott im Herzen gehabt. Und die trat auch hinzu, zu derselben Stunde. Das müssen wir uns mal vorstellen, das ist doch kein Zufall, das ist Führung. Und pries Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung warteten. Der Simeon durfte auftanken. Er hat die Rettung, den Heiland gesehen. Das war die Erfüllung seines Lebens, denn es wurde ihm vorhergesagt. Und die Hanna, die redete. Und das ist wichtig. Liebe Frauen, liebe Männer, liebe Schwestern, liebe Brüder, sprecht an, wen ihr auch immer begegnet, den Apotheker, die Kassiererin im Laden oder auf der Straße oder den Nachbarn. Vielleicht habt ihr noch ein paar Kekse von Weihnachten über und ihr macht dann Kaffee und ganz harmloses Gespräch. Das ist heute Morgen glatt und kalt war, aber ihr wart hier. Das ist schon mal wichtig, dass ihr das sagt, ihr wart hier bei der Begegnung der Geschwister mit Gott, dem Herrn. So entsteht Reden über Gott zu allen. Ja, über was redet sie denn? Die Gnade Gottes ist durch Jesus Christus in unsere Welt gekommen. Das ist der Konsens, den Simeon erkannt hat. Und ich denke mal, sie hat das mitgehört, denn es steht ja da, zur selben Stunde kam sie dahin. Die wird das auch gehört haben, was Simeon gesagt hat. Die ist ihm nur anstandshalber nicht in seine Worte gefallen. Denn sie kam danach. Die Gnade Gottes ist durch Jesus Christus in unsere Welt gekommen. Denn Gott ist nicht nur mit uns, sondern er ist auch für uns. Gott ist auf uns, auf seine Kinder, auf dich und mich positiv eingestellt, ganz positiv, denn es ist dein und mein Heiland, dein und mein Retter. Und das können wir jetzt auch singen, denn ich bin fertig und habe noch ein Wort für euch, das Amen. So soll es sein. Friedrun, du.